Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich melde mich hier aus einem Konferenzraum. Ja, die Ministerpräsidentenkonferenz ist wieder zu Gange. Es ist für uns alle eine schwere Phase momentan. Wir müssen aber alle durchhalten und es gilt einfach weiterhin Parolen zu schwingen und irgendwelche sinnlosen Maßnahmen in die Welt rauszuposaunen. Ja, wir lassen uns immer irgendwas Neues einfallen. Aber ja, ich will gar nicht lange reden. Die Bürgerinnen und Bürger dieser Bundesrepublik haben mich gefragt, wie ich mir so die Zeit vertreibe. Ich werde jetzt zum Friseur. Ja, also der meiner hat halt offen. Ja. Und ja, bei mir heißt das Motto jetzt Lockdown im Lockdown. Ja. Ja, aber bis dahin vertreibt ihr euch einfach mal die Zeit mit einer neuen Folge von In die Ohren.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe In die Ohren des Jahres 2021. Es hat jetzt tatsächlich ein wenig gedauert. Das tut mir leid, ja, mit der neuen Aufnahme, denn es waren jetzt ereignisreiche Wochen. Die Weihnachtszeit, dann das neue Jahr und dann verknüpft mit dem Umzug in die neue Wohnung. Und wir sind dann auch mal ein bisschen auf Reisen gegangen hier mit Kollegen und haben ein bisschen so die Umgebung erkundet hier. Und mein Umzug ist mittlerweile auch gekommen und habe mich jetzt schon ein bisschen eingerichtet. Und ja, jetzt hat soweit erstmal alles funktioniert und jetzt habe ich auch Zeit und den Kopf frei für die neue Aufnahme. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und macht irgendwie das Beste daraus. Da denkt man ja irgendwie, das neue Jahr geht so richtig gut los und dann ja schon in der ersten Januarwoche stürmen dann so ein paar Beknackte da das Kapitol in Washington. Aber gut, der komische orangene Vogel da in Washington, der ist jetzt abgewählt und ja, das Jahr kann ja nur besser werden. Ich habe da auf jeden Fall Hoffnung. Ja, was gibt es denn so Neues? Ich habe ja schon erzählt, wir sind ein wenig auf Reisen gegangen und waren einfach mal für ein paar Tage weg mit den Kollegen und waren so eine Gruppe von ein paar Leuten und sind dann einfach in so einem Auto los, haben die Taschen gepackt und sind dann einfach mal aus der Stadt raus. Wir sind ja jetzt seit Oktober hier und nach der Quarantänezeit und ja, ohne Urlaub dann nach den ganzen Wochen hier in der Metropole war uns einfach irgendwie mal nach, ja, war uns danach einfach mal rauszukommen, irgendwie ein bisschen ins Grüne. Und da haben wir uns dann ein Lake Resort rausgesucht und ja, sind dann aus Mumbai raus. Und es hat irgendwie allein schon 2 Stunden gebraucht, um hier aus der Stadt rauszukommen. Und die Straßenverhältnisse, die sind hier halt ein bisschen schwierig. Die sind eben nicht so gut ausgebaut, die Straßen, sodass dann eben schon ein paar hunderte Kilometer einige Stunden dauern können. Wir haben uns das als Ziel dann erstmal auch die Stadt Nashik oder Nasik rausgesucht. Ja, die Anfahrt dorthin war, wie gesagt, nicht so einfach. Es gab immer mal wieder Schotterwege zwischendurch, dann keine ausgebauten Wege. Ja, da hat man sich dann wieder so dabei erwischt, wie man dann wieder so deutsch denkt, wo dann ein Straßenabschnitt fertiggestellt ist und dann ja, 1 Kilometer lang dann gar kein Abschnitt fertiggestellt und dann irgendwie wieder die andere Seite bearbeitet wird, anstatt irgendwie erstmal einen Abschnitt komplett fertig zu machen und den dann irgendwie diesen Gegenverkehr umzuleiten und ja, währenddessen den anderen weiterzubauen und so weiter. Naja, ist alles ein bisschen anders. Wir sind auf jeden Fall nach einigen Stunden angekommen. Und ja, die Stadt Nashik, die hat so ungefähr 1,5 Millionen Einwohner. Die ganze Region dort, das ist so ein bisschen nordöstlich von Mumbai, ist für den Weinbau bekannt. Also es ist ein richtig schönes Weinbaugebiet dort. Und der heilige Fluss Godavari, der läuft durch die Stadt. Und wir haben uns hier einfach mal ein bisschen angeguckt, haben so einen kleinen Nachmittagsausflug dahin gemacht. Es wurde dann auch relativ schnell dunkel. und da sind dann wieder zu diesem Lake Resort und sind einfach mal ins Grüne. Es war sehr schön, war halt direkt am Wasser, wir hatten ein paar Palmen, es war schön grün und weil es ja auch höher gelegen ist, war es eine wunderbar klare Luft. Einfach mal aus dem Smog raus und auch wenn es dann nur eine Übernachtung war, tat es einfach mal richtig gut. Und ja, ich fand es sehr schön. Der Weg dorthin war halt nicht so leicht, weil wir dann diese Art Autobahn, Schnellstraße verlassen mussten und dann über mehrere Kilometer so ein Schotterweg lang sind und hatten schon irgendwie Befürchtung, dass das Auto das dann nicht mitmacht. Wir haben uns dann einen Fahrer organisiert, der uns hingebracht hat, der uns begleitet hat. Ich glaube, dass er auch sehr viele schöne Momente mit uns hatte. An dieser Stelle auf jeden Fall Shoutout an Shambu. Ich glaube, er hatte auch echt Spaß. Zu ihm auch noch später mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich ja von dem Heiligen Fluss erzählt, denn da in Nashik, da findet auch dieses Kumbh Mela statt. Das heißt heißt so viel wie Fest des Kruges. Das ist so das größte religiöse Fest des Hinduismus. Und der Welt auch, glaube ich. Das findet, glaube ich, nur in 4 indischen Städten statt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist halt meistens dann damit verbunden, dass dann so ein rituelles Bad im Fluss abgehalten wird, wo dann Millionen Menschen dann teilnehmen. Und da auch in Nashik hat es 2003 auch eine Massenpanik gegeben, bei dem dann auch knapp über 40 Menschen sogar ums Leben kamen. Die Stadt an sich hat eigentlich gar nicht so viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Es gibt so ein paar kleine Tempelanlagen, aber eben einfach diesen Fluss dort zu sehen und mal einfach ein bisschen rauszukommen, das war schon sehr, sehr interessant. Wir sind dann weiter nach Daulatabad gefahren am nächsten Tag. Da ist so eine riesen Burganlage, wie eine Art Festung, kann man sagen. Das ist so eine historisch befestigte Zitadelle in so einem Dorf, Daulatabad. Also jetzt ist es ein Dorf mittlerweile. Das liegt in der Nähe von Aurangabad. Zu der Stadt werde ich dann auch noch was sagen. Liegt halt alles hier im selben Bundesstaat, deswegen, also im Bundesstaat Maharashtra. Deswegen war das Reisen dorthin auch möglich. Andernfalls hätte man dann irgendwie wieder eine Quarantäne in Kauf nehmen müssen oder einen Covid-Test vorlegen und so weiter. Aber das Reisen mit dem Auto im selben Bundesstaat war auf jeden Fall ohne weiteres möglich. Und Daulatabad war die Hauptstadt der Yadava-Dynastie vom 9. bis 14. Jahrhundert nach Christus und war dann für kurze Zeit sogar die Hauptstadt des Sultanats Delhi für 7 Jahre von 1327 bis 1334, um mal hier so ein bisschen Wikipedia-Wissen euch um die Ohren zu hauen. Also es gibt halt nicht nur was in die Ohren, sondern auch um die Ohren. Und ja, war später dann auch eine Nebenhauptstadt des Sultanats, Ahmadnagar. Das gibt übrigens auch ein Städtchen dort in der Nähe, Ahmadnagar. Also wenn ich Städtchen sage, dann haben die immer mehrere hunderttausend Einwohner. Und diese Highlands dort in der Nähe von Aurangabad, die sind um das 6. Jahrhundert herum entstanden. Und das lag halt irgendwie auf Karawanenrouten in Richtung West- und Südindien. Und das ist insgesamt so eine dreieckige Festung, kann man sagen. Und die wurde ursprünglich um 1187 herum vom ersten Yadava-König Belama V. erbaut. Und 1308 wurde die Stadt von Sultan Alauddin Khajil vom Sultanat Delhi annektiert. Also das wolltet ihr sicher schon immer mal wissen. Denn dieser herrschte über den größten Teil der indischen oder des indischen Subkontinentes. Und ja, was gibt es denn sonst noch so Interessantes über die Stadt? Es gab auch eine Massenmigration der Bevölkerung Delhis nach Daulatabad. Also die Bewohner wurden befehligt, dorthin zu gehen. Und wenig später wurde die Entscheidung dann aber wieder aufgehoben. Also es gab immer so ein bisschen eine Konkurrenzsituation zwischen der zwischen dem damaligen Sultanat Delhi und in Daulatabad. Und im Jahr 1499 wurde Daulatabad dann Teil des Ahmadnagar-Sultanats. Und dieses wurde dann quasi sekundäre Hauptstadt nach Delhi. Und ja, das Gebiet der Stadt ist eigentlich so eine Art Bergfestung. Also die Stadt lebt auch davon. Es war früher mal, wie gesagt, eine recht große Stadt, wie gesagt, Hauptstadt und dann zweite Hauptstadt und heute eigentlich nur noch ein Dorf. Aber diese ganze Region lebt eben vom Tourismus, lebt von diesem Fort, von den Besuchern dort. Und es ist eine sehr, sehr interessante Anlage. Der einzige Zugang zum Gipfel, der ist eigentlich nur über so eine schmale Brücke begehbar. Und es gibt halt immer wieder so kleine Treppen, so kleine Höhlen, wo man dann reinschaut und sich denkt, Mensch, wo geht's denn da wohl hin? Es war wohl halt auch, um den Gegner dann zu verwirren, wenn die in diese Festungsanlage eingebrochen sind. Und es gibt auch dann so an der Oberseite gibt es so steile Treppen, die von Gittern bedeckt sind, wo man dann zum Beispiel den heranstürmenden Gegner dann mit einem Feuer ärgern konnte und so weiter. Und es gibt auch massive alte Kanonen dort zu bestaunen, die so auf die umliegende Landschaft gerichtet sind. Und ja, gibt dann, wie gesagt, immer wieder diese Höhleneingänge zur Verwirrung der Feinde. Und ja, es gibt so ein paar kleine Auffälligkeiten dieser ganzen Festungsanlage. Es gibt halt keinen separaten Ausgang. Also es gibt nur einen Eingang und einen Gang, der auch Ausgang ist quasi. Das soll auch so feindliche Soldaten halt verwirren. Und ja, es gibt keine parallelen Tore und so weiter. Ich fand das halt sehr spannend, weil da gibt es auch ein Minarett inmitten der ganzen Anlage und ist halt auch noch sehr gut erhalten, dafür, dass es schon so alt ist. Und ja, die ganze Burganlage ist, glaube ich, von etwa 4,5 Kilometern Mauern umgeben und auch von einem Tümpel, würde ich jetzt mal sagen. Früher war es halt ein richtiger Fluss, da sollen wohl auch Krokodile gehalten worden sein. Also Daulatabad liegt etwa 16 Kilometer nordwestlich von Aurangabad. Zu der Stadt komme ich dann gleich noch. Und liegt halt auch in diesem Bezirkshauptquartier und auf dem halben Weg zu dieser Elora-Höhlengruppe. Zur Elora-Höhle wollte ich dann auch noch mit unserem Grüppchen. Da kam dann aber noch etwas dazwischen. Dazu gehe ich dann später auch noch ein. Und ja, wie gesagt, die ganze Region, das Überleben dort hängt halt wirklich vom Tourismus ab. Deswegen haben die da gerade eine sehr schwierige Zeit und waren auch, glaube ich, sehr froh, uns dort zu sehen. War auf jeden Fall sehr spannend. Kommen wir zu Aurangabad. Diese Stadt, die hat insgesamt ca. 1,2 Millionen Einwohner und liegt auf dem Deccan-Plateau und ist halt etwa, wenn man jetzt reine Fahrtstrecke betrachtet, sind es so 330 Kilometer östlich von Mumbai und liegt auf einer Höhe von etwa 600 Metern. Also die Nächte waren da schon ziemlich frisch, wenn nicht sogar eisig, kann man fast schon sagen. Tagsüber hatten wir dann schon so 25, 26 Grad und die Nächte, die sind da wirklich, also auch an dem Lake Resort, so teilweise auf 10, 12 Grad runtergegangen. Das kannte man halt aus Mumbai dann so gar nicht, weil das Klima dort ist sonst ja meist trocken und warm, aber die Nächte sind dann schon frisch jetzt um diese Jahreszeit, gerade im Januar. Und ja, ansonsten Aurangabad hat einen Flughafen und auch einen Bahnhof. Und weil Mumbai halt auch immer enger wird und kaum noch Platz bietet, ist Aurangabad halt eine ziemlich schnell wachsende Stadt mittlerweile. Und seit einigen Jahren haben sich dort halt auch einige große Unternehmen, bedeutende Firmen niedergelassen, gerade in der Automobilindustrie beispielsweise, wie Volkswagen, Audi, Skoda oder auch MAN. Ja, und auch andere internationale Unternehmen. Und insgesamt ist die Stadt auch ein wichtiger Standort für die Seiden- und Baumwollindustrie. Und ja, kleiner Funfact, jetzt vor kurzem ist die Stadt eine Städtepartnerschaft mit Ingolstadt eingegangen. Ja, kleiner Funfact am Rande. Ja, und man will halt Themen wie Müllwirtschaft, den Nahverkehr, Wirtschaft, Bildung und so weiter halt auch im engen Austausch, ja, oder will dort in den engen Austausch gehen. Fand ich halt ziemlich interessant, vor allem als wir so die Meldung gelesen haben, dass vor allem die, so die Müllwirtschaft dort im Vordergrund stehen soll. Das fand ich irgendwie ziemlich spannend. Genau. Und ja, in Aurangabad sind wir auch in einem sehr schönen Hotel untergekommen. Und ja, der Pool war leider nicht zur Benutzung. Das war natürlich schade, aber ja, sehr nett dort auf jeden Fall. Und zwar sind wir dorthin gereist, um uns die Ajanta-Höhlen anzuschauen. Und ich weiß nicht, einigen wird sie ja sicherlich was sagen oder die ganze Höhlenanlage. Denn die ist seit 1983 Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sogar. Und ja, liegt halt hier auch im selben Bundesstaat. Und ja, gehört halt neben diesen Höhlen von Ellora zu den meistbesuchten Kulturstätten Indiens. Ja, die ganze Höhlenanlage, die liegt halt dann in der Nähe von Aurangabad und genau, ich glaube, es sind 100 Kilometer ungefähr gewesen. Ja, ich meine ja. Und da fahren halt auch Busse und Taxis und so weiter hin. Und ja, ansonsten, genau, da läuft nämlich ein Fluss durch. Der ist eigentlich, trägt ja nur in der Monsunzeit Wasser. Der Fluss heißt Vagora. Und der ist ja so in den Fels eingeschnitten, also in so einer Art U-förmigen Tal schlängelt sich da der Fluss durch. Und ja, an dieser Stelle findet man eben diese in den Fels getriebene große Höhlentempel. Und ja, vom 2. bis 7. Jahrhundert nach der Zeitenwende war das Tal eben von buddhistischen Mönchen bewohnt. Und ja, während der Wakataka-Dynastie im 5. Jahrhundert wurden die meisten Höhlen gebaut. Und die Baumeister waren wohl anfänglich die Mönche selbst. Später wurden sie aber dann so, oder sagen wir mal, die einfachen Teile wurden dann von Steinmetzen erledigt. Genau, und nach offizieller Zählung des Archaeological Survey of India sind es wohl insgesamt 29 große Höhlen, die dort in die Felsen getrieben wurden. Und die sind so ungefähr bis zu 30 Meter breit und auch 30 Meter tief zum Teil. Genau, und die haben eine Höhe von etwa 4 und manche auch 8 Metern. Wir waren auch sogar in einer Höhle, die war quasi wie eine Duplex-Wohnung, also die hatte noch ein zweites Stockwerk, das fand ich ziemlich interessant. Und genau, und uns wurde dann auch erzählt, dass man davon ausgehen kann, dass zum Beispiel die Höhle 10 wohl die älteste aller Höhlen ist und wohl im 2. Jahrhundert vor Christus geschaffen wurde. Ja, genau, und die Bauphasen, also sind ja im Prinzip Meißelarbeiten überwiegend, die schwanken halt je nach Größe und Dekor pro Höhle und die haben dann insgesamt eine Bauzeit zwischen 1 und 5 Jahren gehabt. Ja, und im 7. oder 8. Jahrhundert erreichte dann so eine Welle der Feindlichkeiten gegenüber Buddhisten in ganz Indien eben auch dieses Tal dort, was eigentlich sehr abgeschieden ist. Und ja, so wurden die Mönche dann vertrieben und die Höhlen sind halt in komplette Vergessenheit geraten und ja, sind dann eben durch Verwitterung, Schutt und eben diese darüber liegenden Felswände komplett verdeckt worden. Und dann hat es ja sehr lange gedauert, also laut Erzählungen, und was man eben so im Internet dazu findet, ist dann im April 1819 eine Truppeneinheit der britischen Madras-Armee dort in diesem Ajanta-Ghat vorbeigekommen. Und so angeblich soll dann während einer Tigerjagd der britische Kavallerieoffizier John Smith diese Schlucht dort entdeckt haben. und die eben seit Jahrhunderten verwaisten Höhlentempel gefunden haben und soll wohl auch in Höhle 10 dort eine Inschrift hinterlassen haben. Und ja, die bedeutendsten Höhlen, die sind mit so einer Art Wandputz versehen. Das ist auch noch sehr gut erhalten. Und da sind dann eben mit Mineralfarben zum Beispiel Szenen aus dem Leben von Buddhas dargestellt. Und ja, man sieht dann so ein bisschen höfisches Leben, die so sich wahrscheinlich an der Zeit ihrer Entstehung orientieren. Dazu habe ich halt gefunden, dass... ich fand es halt spannend, die Frisuren fand ich auch irgendwie sehr aufregend, auch wie die Kleidung dargestellt ist oder der Schmuck der Frauen, weil da in einer Höhle, da huldigen zwei Krieger dem Buddha und der eine ist halt mehr so in chinesischer Kleidung dargestellt und der andere sah so ein bisschen aus wie ein römischer Soldat. Und im Internet findet man eben dazu, dass bereits damals schon ein kultureller Austausch zwischen Indien und dem Mittelmeerraum stattgefunden haben muss. Man spekuliert halt, dass das Römische Reich eben ja zu seiner Zeit eine maximale Ausdehnung bis in das Gebiet von Mesopotamien hatte und ja, da deswegen wahrscheinlich so ein bisschen dieser Austausch hergestellt wurde und dadurch eben, dass möglicherweise eine Verbindung existierte und man Kenntnis eben über so römische Uniformen erlangte. Ja, jetzt habe ich so viel erzählt. und eben trotz dieser Abgeschiedenheit, also die Ajanta-Höhlen, die sind halt schon, was heißt schwer zu erreichen, aber man muss halt schon hinfahren und mit einem Bus oder Reisegruppen irgendwie mit einem Fahrer dahin, ist es trotzdem ja eine sehr, sehr beliebte Ecke und der Tourismus hat eben da halt auch seine Spuren hinterlassen und wenn man überlegt, dass dort zum Teil ja etwa 2100 Jahre alte Malereien zu finden sind, hinterlässt der Tourismus dort eben auch seine Spuren und deswegen sind da eben auch so feste Barrieren installiert, beispielsweise, um diese Malereien dann eben zu schützen, weil es eben auch schon mal mutwillige Zerstörungen gab. Und einige Gemälde sind zum Beispiel auch so mit so Plexiglasscheiben gesichert. Und ja, natürlich leiden diese Bilder auch unter Luftfeuchtigkeit und weil eben auch diese ganze Menge an Besuchern da kommt. Und ja, leider sind halt einige Deckenmalereien in einigen Höhlen schon so irreversibel beschädigt, dass man das jetzt eben nicht mehr ändern kann. Das Fotografieren war da auch zum Beispiel verboten. Mit Blitzlicht ist es zumindest verboten. Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel einen Nachtmodus hat mit seinem tollen Smartphone, dann geht das einigermaßen. Da kann man ganz gute Bilder machen. Wie ja vielleicht der ein oder andere auch auf WhatsApp oder Insta-Stories gesehen hat. Das war so viel erstmal zu den Ajanta-Höhlen. Wir sind dann dort wieder weg. Das ist eigentlich ein ganzer Tagesausflug. Man kann dann noch zu so einem Aussichtspunkt hochlaufen. Das war sehr schön, weil dann so ein bisschen Sunset-Zeit war und es ist wirklich atemberaubend. Also es ist nicht umsonst ein Weltkulturerbe. Wenn ihr die Möglichkeit irgendwann mal habt, schaut es euch an. Also ich fand das sehr beeindruckend. Kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich auch die Menschen dort, die dort auch arbeiten, die hatten so ein Strahlen im Gesicht, dass da auch mal wieder Besucher kamen. Also es ist jetzt wohl seit Anfang oder Mitte Dezember, glaube ich, wieder geöffnet. Aber dass eben auch mal jetzt, offensichtliche Touristen ankamen. Wir sind dann wieder mit so einem Bus zurückgefahren. Das war auch sehr aufregend, das erste Mal irgendwie in einem Bus hier mitzufahren. Das war schon sehr spannend, ruckelte da durch die Landschaft. Sehr aufregend auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir zurück, weil es war doch irgendwie sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie viele Schritte wir da insgesamt dann gelaufen sind, aber es war auf jeden Fall locker über 10.000 Schritte. Tagesziel also erreicht. Und ja, dann war halt für den nächsten Tag, waren diese Ellora Caves vorgesehen. Und wir sind dann in Aurangabad noch was essen gegangen dann abends, so quasi auf dem Rückweg in unser Hotel. Und da gab es dann so Streetfood-Stände und so weiter. Und ja, wir haben uns dann ein Lokal ausgesucht, das in meinen Augen eigentlich ziemlich westlich aussah. Und ja, die hatten eine indische Karte, aber es war halt sehr so auf westlich gemacht irgendwie. Und ja, da gab es ein Essen, das hieß Kentucky Fried Chicken und soll eben auch daran angelehnt sein, irgendwie als Hommage gedacht. Und das haben wir uns dann irgendwie geteilt, weil hier in Indien ist es ja auch sehr üblich, dass man das Essen halt teilt. Da hat dann nicht jeder so sein Menü und sagt dann hier, ich habe jetzt mein Essen bestellt und das zahle ich auch nur. Man wirft eigentlich alle Speisen zusammen. Jeder probiert hier mal und probiert da mal. Dann nimmt sich jeder halt was vom Teller. Und ja, zu diesen Chicken Wings, will ich sie mal nennen, gab es halt so ein Kraut dazu, Weißkraut. Und ja, ich habe dann schön zugegriffen und habe dann auch Kraut gegessen, wovon die anderen sehr wenig bzw. gar nichts hatten. Und ja, dann waren wir fertig, sind zurück ins Hotel und haben irgendwie noch einen Drink in der Lobby dort genommen. Ja, und irgendwann nachts gegen 4 Uhr bin ich mit solchen Magenkrämpfen aufgewacht. Also mir hat sich alles gedreht. Und ja, jetzt kurz weghören, wer es nicht ab kann, aber es war wirklich, also es war sehr unangenehm. Also Magenkrämpfe, Übelkeit, übergeben und ich hing dann irgendwie nur im Badezimmer und war sehr übel. Also ich hatte schon mal eine Lebensmittelvergiftung in der Vergangenheit, deswegen weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Ich habe dann keinen Arzt aufgesucht. Ich vermute aber ganz stark, dass ich meine Lebensmittelvergiftung dort hatte, weil ich dann ans Bett gefesselt war. Ich hatte dann Schweißausbrüche, dann war mir plötzlich wieder kalt. Dann habe ich versucht, auf der Seite zu liegen, ging nicht, dann wieder auf den Rücken und ja, und irgendwie alle gefühlt alle 15 Minuten dann aufs Klo gerannt und ja, habe dieses Interieur des Badezimmers da irgendwie dann schnell ins Herz geschlossen. Und dann war es 5 Uhr, 6 Uhr und dann habe ich in unserer WhatsApp-Gruppe kurz gesagt, Leute, ich kann nicht mitfahren, das geht nicht. Also bei aller Liebe, das wird nicht klappen. Die Lieben haben mir dann irgendwie diese Kohletabletten vorbeigebracht, eine Banane zum Essen, dass man irgendwie ein bisschen wieder Mageninhalt hat. Und einen Fencheltee habe ich mir dann gemacht. Es ging dann ganz langsam besser, aber ich konnte nicht mit. Also ich konnte auch kaum aufrecht stehen. Also ich habe mich dann wieder hingelegt. Und so gegen 11, 12 Uhr wurde es dann allmählich besser. Ich habe dann versucht, mal ein paar Schritte zu machen, aber das war unglaublich. Also es hat mich richtig weggeschossen. Ja, wie gesagt, sowas hatte ich einmal erst in meinem Leben davor. Üble Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, musste dann die Fahrt zu diesen Ellora Caves dann leider absagen. Aber glücklicherweise Shambu, der Fahrer, hat dann gesagt, ja, kein Ding, wenn wir bei den Caves waren, wir holen dich auf jeden Fall vom Hotel wieder ab und picken dich auf und dann fahren wir zurück nach Mumbai. Ja, und diese Fahrt war sehr aufregend. Ich habe mich dann irgendwie nur auf den Rücksitz und habe irgendwie die Lehne ein bisschen nach hinten und ja, viel Wasser getrunken und habe dann irgendwie nur gehofft, dass da nichts schief geht, dass ich nicht irgendwie Übelkeit bekomme oder dass wir nochmal anhalten müssen oder dergleichen. Ja, hat auf jeden Fall alles funktioniert. Es gab keinen weiteren Zwischenfall. Essen konnte ich aber nach wie vor nichts, nur diese eine Banane, die blieb auch glücklicherweise drin. Ja, und es war eine sehr schöne Zeit trotzdem. Also insgesamt, vielleicht habe ich da nochmal die Gelegenheit, dorthin zu fahren. Würde ich auf jeden Fall sehr gerne machen. Und ja, Wir sind dann nochmal in so ein kleines Restaurant, quasi wie so ein Rasthof an der Schnellstraße. Also die Qualität der Straßen war auf dem Rückweg viel besser, muss man sagen. Auch wenn wir dann insgesamt trotzdem gute 10 Stunden, glaube ich, gefahren sind, hat es sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und genau in diesem Rasthof dort, da gab es dann noch so eine lustige Anekdote. Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß, denn es gibt ja hier in Indien, also wir bestellen uns dort immer, also meistens zumindest, Fresh Lime Soda. Und das habe ich auch nur hier so in Indien bis jetzt so kennengelernt. Das gibt's halt so als Sweet Lime beispielsweise oder salted, oder man kann es dann eben auch pur bestellen. Das ist dann eben, also es ist wie ein Lemon Soda, ist halt so kohlensäurehaltig und ist eigentlich das genialste Erfrischungsgetränk, was ich hier so kennengelernt habe. Wie gesagt, so aus Europa kenne ich es irgendwie so gar nicht. Ich meine, dass ich es mal auf Sizilien mal gesehen habe, aber irgendwie nie probiert und jetzt hier in Indien erst so richtig kennen und lieben gelernt habe. Und ja, im Prinzip ist es nur Soda und bei Bedarf eben auch mit Eis. Und dann ist Zitrone drin oder Limone, je nachdem. Und das war so lustig. Dann haben wir halt die Drinks bestellt. Und Shambu saß mir dann gegenüber und habe dann gefragt, ja, habt ihr Fresh Lime Soda da? Nee, it's not available. No, we don't have, sir, we don't have. Ich so, okay, Fresh Lime Soda hat doch eigentlich jeder hier. Habt ihr echt nicht? Nee. Und wir dann so in der Gruppe halt, also Moment, ihr habt doch Limonen da, ihr habt Zitronen. Ja, we have. Okay, und ihr habt Soda da. Ja, wir haben Soda da. Okay, und Eis hättet ihr auch. Also wer möchte, wir haben es ohne Eis genommen. Und Shambu, der musste dann so lachen, also so nach dem Motto, okay, ihr habt alle Zutaten für Fresh Lime Soda da, aber ihr habt kein Fresh Lime Soda im Angebot. Aber ja, wir haben es dann trotzdem bekommen und sind dann weiter Richtung Mumbai. Wie gesagt, die Rückfahrt lief dann ohne Zwischenfälle und ja, es war eine sehr schöne Zeit. Jetzt habe ich euch auch schon über eine halbe Stunde hier ein Ohr abgekaut. Was gibt sonst noch so Neues? Ich habe mich ja jetzt hier zum großen Teil schon eingerichtet und bin dann auch mal zum IKEA gefahren hier mit den Kollegen. Und was soll ich sagen, es war sehr spannend. Habe es mir dann doch irgendwie anders vorgestellt, dass es irgendwie indischer wäre vielleicht oder dass man da irgendwie mal was anderes kennenlernt oder so, aber es ist halt tatsächlich wie jeder IKEA in Europa. Also der IKEA in Wiesbaden hätte hier genauso stehen können. Ist im Prinzip 1:1 das IKEA, was man auch so aus Europa kennt. Wir haben dann dort gegessen, wir hatten diese Schöttbula, wir hatten dann so ein Gemüse dabei, dann Kartoffelpüree, es gab auch Potato Wedges, du hast auch diese Kuchen, die es dann dort gibt. Das ganze Interieur, es ist alles 1:1, die Ausstattung, die Beleuchtung, das Besteck, was es dort gibt, also es ist, frag mich echt, was da für ein logistischer Aufwand dahinter stecken muss. Auf jeden Fall echt krass, aber es war halt irgendwie mal schön zu sehen, wie gut das organisiert war. Also ein ganzes Team begrüßt dich dann da, du fährst irgendwie mit dem Uber dort vor und wirst dann quasi so an deinen Platz gewunken, wo du dann aus dem Auto aussteigen darfst. Und danach kommt dann so ein Check, dann wird deine Temperatur gemessen, dann Hände desinfizieren und dann auf dem Fußboden waren dann immer so Markierungen, die dir den Weg dann gezeigt haben. Und ja, du hast dann ein Zeitfenster von 2 Stunden, das konnten wir vorher online buchen, genau. Und musst halt schauen, dass du in diesem Zeitfenster dann bleibst. Und wir haben halt da erstmal schön gegessen und gequatscht und die Zeit ein bisschen vergessen. Und haben dann so gedacht, jetzt können wir gar nicht mehr durch die Ausstellungsräume. Ja, dann gehen wir am besten schnell unten durch die Markthalle. Und naja, ihr kennt ja so diesen IKEA-Effekt. Man fragt sich so, wie können dann so ein paar Dekoartikel dann irgendwie doch plötzlich 80 Euro kosten? Und ja, habe mir dann da irgendwie Kerzen geholt und ein bisschen Besteck, ich glaube zwei Scheren sogar, Kissenbezüge, halt so Sachen, Kleinigkeiten, die man irgendwie dann so im Auto irgendwie mitnehmen kann. Ja, genau, noch Mülleimer, na, alles, was man dann irgendwie so braucht, was einem dann auf dem Weg dann irgendwie doch noch einfällt. War auf jeden Fall sehr cool und mal sehr abwechslungsreich, das zu sehen. Ja, ansonsten genau, die Einrichtung des Internets hier, das hat auch alles super funktioniert. Das war echt spannend. Ich bin dann quasi zum 1. Januar hier eingezogen und habe mir gedacht, so, wie sieht es denn hier mit dem Internet aus? Und das ist ja hier so eine Society, also hier quasi eine Gemeinschaft von zwei Gebäudekomplexen. Und da gab es dann auch gleich eine WhatsApp-Gruppe und natürlich wussten die auch alle dann gleich schon Bescheid, die Menschen, die hier wohnen, wer ich bin und woher ich komme. Und dann wurde ich gleich in eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und habe dann quasi aufgrund des langen Lockdowns hier gab es halt einen Menschen, der sich so um die ganze Organisation hier kümmert, der die Bestellungen macht für alle, weil es eben auch viele ältere Menschen dabei sind, die auch nicht mehr so gut zu Fuß sind. Und der hat sich dann um Obst und Gemüse gekümmert, dass Lebensmittel geliefert wurden und so weiter. Und dann habe ich den angefragt, habe gesagt, ja, wie sieht es denn hier mit dem Internet aus und welchen Anbieter kann man da nehmen? Ja, hier, ruf mal die Nummer an. Okay. Ich dort angerufen und er so, ja, alles klar, ach, du wohnst da und da, kein Thema. Ja, ich komme mit meinem Team vorbei, wir sind in einer halben bis Stunde da. Dann klingelt's hier und standen die auf einmal hier in meiner Wohnung und hatten gleich schon einen Router dabei und WLAN-Repeater und Verstärker und Werkzeug und alles. Und dann haben die an dieser Verteilerdose alles angebracht. Und haben dann den Kleinsten der Gruppe auf die Leiter hochgeschickt, um diese Dosen anzubringen und alles und die Verkabelung zu machen. Und der lange 1,90-Typ, der auch hätte so rankommen können, der hat dann nur von unten zugeschaut und hat Kommandos gegeben. Fand ich auch sehr spannend. Und der Supervisor hier, der hat dann halt auch immer so gesagt, ne, ja, lasst hier bloß keine Verpackung liegen und nehmt alles wieder mit und ich möchte, dass die Kabel hier sauber gezogen werden und sorgt dafür, dass die Signalstärke passt. Und dann hat der mich dann halt immer durch die Wohnung gejagt und hat gesagt, so, jetzt mach mal hier einen Speedcheck und jetzt machst du hier einen Speedcheck und ja, wie viel hast du MB? Ah, okay, und jetzt hier nochmal. Ja, und wehe, der Speed geht runter, dann ziehe ich meinen Jungs hier die Ohren lang. Ne? Also der war halt so super nett, aber halt so auch bestimmt im Umgang mit seinen Jungs. Und dann war das so lustig, dann stand er hier halt an meinem Fenster und hat dann so rausgeschaut und meinte, ach, du hast ja hier eine schöne Aussicht. Ach, hier würden sich doch irgendwie ein paar Pflanzen gut machen. Und mittlerweile habe ich mit meinen Kollegen so einen Spruch, dann sage ich immer, das war dann wieder so ein Indien-Moment oder der India-Moment, den ich dann mal so habe, wenn ich dann immer so denke, das zeichnet dieses Land irgendwie aus oder es ist halt so charakteristisch. Und am nächsten Tag, also ja, mit dem Internet hat auch noch alles geklappt, ne? Und ich hatte gleich Speed, Verbindung, alles da. Und habe so überlegt, ja, überleg dir mal in Deutschland, ne? Bestellst dann Internet, weiß ich, bei der Telekom, nee, das muss erst freigeschaltet werden und die Telekom verfügt über die Leitungen und wenn die das nicht freigeben und dann brauchen wir erst eine Bestätigung von ihnen und dann muss der Techniker kommen, ja, vielleicht so in 2 Wochen. Nee, vorher geht nicht. Ja, sie können doch nicht jetzt einfach auf Zuruf und nee, das geht ja so nicht. Und ich hatte hier einfach nach einer Stunde hier die Connection da und habe alles in WLAN eingespeist und fertig und hatte halt Internet, ne? Und das war halt wieder so krass. Aber das war nicht der India-Moment. Gut, war es irgendwie auch, aber nicht der, den ich meine. Und zwar kam der Mann, der mir das Internet hier einrichtete, kam am nächsten Tag, klingelte hier und hatte auf einmal 2 Töpfe in der Hand. Einen mit Basilikum und einen mit Minze und gab mir die Töpfe so und sagt, guck mal jetzt hier, Basilikum und Minze kannst du dir jetzt schön hier so auf deine, aufs Fensterbrett stellen und dann können die schön, kriegen die schön Sonnenlicht ab, Tageslicht. Und ich fand das so nett, das war einfach so aufmerksam. Ich fand das sehr schön, dass Menschen einfach so nett sind, ohne irgendeinen Hintergedanken, dass sie einfach aufmerksam sind und dir so eine kleine Freude machen und einfach eine mit Leidenschaft Mensch sind. Ich fand das irgendwie sehr toll. Und dann hatte ich mit ihm dann nochmal so einen Moment. Er hat dann nämlich gesehen, dass mein Plattenspieler hier so halb stand und dann schrieb er mir eine Nachricht am nächsten Tag. Du, sag mal, hast du deinen Plattenspieler schon aufgebaut? Und ich so, naja, ich verkabel den jetzt noch, aber ich habe es noch nicht getestet. Okay, sag Bescheid. Und ja, jetzt die nächste Woche will er jetzt mit ein paar Schallplatten hier vorbeikommen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Sehr lustig auf jeden Fall. Bin gespannt, was er so in seiner Plattensammlung hat. Ja, auf jeden Fall, der Umzug ist soweit super gelaufen. Die vom Umzugsunternehmen, die haben ja auch alles so innerhalb von Minuten eigentlich. Ich glaube, das Ganze hat vielleicht eine Stunde gedauert, bis alles hier oben war. Dann haben die mit aufgebaut und ja, mein Fahrrad ist jetzt da und alles. Jetzt müssen noch ein paar Bilder an die Wand und vielleicht noch ein, zwei Pflanzen noch dazu. Und dann wird es alles. Fühlt sich auf jeden Fall schon sehr wohnlich hier an. Und hoffe, dass ich dann irgendwann auch Gäste empfangen darf. Ja, und auf jeden Fall will ich euch noch von Egnat erzählen. Es gibt hier so eine, ja, diese Society hier und es gibt halt hier so wie eine Art Hausmeister-Team, will ich es vielleicht mal nennen, um es mal auf Deutsch zu beschreiben. Die Jungs, die kümmern sich halt hier so um den Hausflur, dass da alles sauber ist, dass die Technik passt. Dann gibt es einen Elektriker, dann hast du Jungs dabei, die sich um den Garten da unten kümmern, dass die Zufahrt hier immer frei ist. Dann, ja, und der ist halt super aufmerksam, der Egnat, also auch Shoutout an dieser Stelle. Super nett einfach. Der hat dann hier schon mal ein Paket mit hochgetragen, dann hat er hier beim Umzug auch mit angepackt und hat mir dann hier beim Wischen geholfen und alles und fand ich dann so lieb. Dann kam der jetzt einfach die Woche vorbei, klingelte und ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich wollte einfach mal fragen, wenn ich dich jetzt nicht störe. Ich habe ja gesehen, du warst da ja noch nicht fertig mit dem Umzug, aber ach, hier liegt ja schon ein Teppich und du hast ja jetzt hier Pflanzen und ach, wie schön. Und dein Sofa steht ja jetzt auch da und der hatte so ein Strahlen in den Augen irgendwie und so hat sich so gefreut, dass er das jetzt mal so im fertigen Zustand sehen durfte und das fand ich so toll einfach. Und ja, ein super Kerl auf jeden Fall und seine Mutter starb jetzt an Corona vor kurzem, 99 Jahre alt, war sehr tragisch irgendwie, aber ja, ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe und andersrum hoffe ich auch, dass es so ist. Ja, ansonsten die Nachbarschaft habe ich ja auch schon so ein bisschen kennenlernen dürfen. Zum Beispiel hier unten einfach auch im Garten oder hier ist ja auch ein Pool, den man mitnutzen darf und da kommt man halt auch schon mal ins Gespräch. Und bin dann auch schon mal auf einen Gin-Abend eingeladen worden. Das war auch sehr, sehr unterhaltsam. Und ja, bin gespannt, wenn man hier noch so alles kennenlernen kann. Auf jeden Fall möchte ich euch kurz erzählen, deswegen raschelt es hier immer mal wieder so ein bisschen, habe ich die Ketaki kennengelernt. Und Ketaki ist Fotografin und ist, glaube ich, 62 Jahre alt. Genau, und ja, die ist eigentlich, also sie ist Fotografin, aber auch Autorin und sie hat für die BBC zum Beispiel auch schon mal ein Hörspiel veröffentlicht, das in Mumbai spielt. Und jetzt arbeitet sie an einem weiteren Hörspiel und meinte dann zu mir, ob ich nicht Lust hätte, eine Rolle einzusprechen. Und ich so, wie, einfach so, ja, warum denn nicht? Da geht es um einen Deutschen in dem Stück, der ist so Mitte 30. Und der ist Umweltaktivist. Und ich, ja, und irgendwie, ja, und er ist irgendwie, wie hat es formuliert? Ja, irgendwie unglücklich verliebt und stellt so ein bisschen einer indischen Köchin irgendwie nach. Und ich dachte mir, okay, ein deutscher Mit-30er Umweltaktivist, der einer Frau nachstellt, ja, die Rolle passt ja für mich wie Arsch auf Eimer, klar, mache ich. Und ja, möchte jetzt mal so ein bisschen hier aus dem Stück, ich habe jetzt hier quasi so dieses Radio Play geschickt bekommen und habe mich schon ein bisschen eingelesen und ja, bin gespannt, was daraus wird. Auf jeden Fall geht es um Bert Schmidt, den ich dann sprechen werde. Bin sehr aufgeregt, wenn wir uns dann treffen. Da sind dann auch Schauspieler dabei und so. Also mega lustig auf jeden Fall. Werde euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Und ich möchte euch einfach mal mitnehmen und hier mal aus dem Brief vortragen, den Bert Schmidt an diese Charlie, in der er so ein bisschen sich verguckt hat, schreibt. Er schreibt: My dear Charlie, it's been some months since you left Bamberg, and I told myself I would not write to you. My bin is full of torn words. You left without saying goodbye. Even though we are poles apart in every way, you are the only person I can talk about the shape of a cloud, how to pick the seeds of a sunflower, how to discale a kingfish, how to string a garland. I have pressed the jasmine from your hair in my songbook, and I'm writing a composition for you. I'm playing a few gigs in town and even begged one at the soda bar that I took you to. I know it will be a double scandal if we were to return now, that you have accepted Alphonse's proposal of marriage. News travels so fast. I just want to say, I think of you sometimes more than I need to. I'm sending this to you. I'm not sure Leo would understand. I miss you. Yours, Bert. Ja, und seine Angebetete schreibt ihm dann daraufhin auch einen Brief. Also Charlie schreibt: Dear Bert, I was happy to hear from you. I left because I was not sure there was a life for me with you. I tried to escape from Manori, but ended up escaping Germany too. Yes, I am to marry soon. And yeah, it will settle the air. And in time, the community will forget the affair, even if I can't. My time in Bamberg was special. It's enough to keep me going for the rest of my life. Those walks on the bridge overlooking the calm river Rignet, so different from our choppy seas, and the color of those gliding red karpfen reminded me of the crimson silk cotton flowers in Manori. It's saved as an image in my head. Father Roderick has asked me to say a prayer asking for forgiveness. He says I must now serve my husband with loyalty and love. The problem with priests is that they have no real understanding of life. Is it a sin to exchange letters? It's about a part of my life that I keep close to my heart. It's best to send letters through Moses. He will keep our confidence. Send me the pressed jasmine from your songbook. It will bloom here and come to life. Yours, Charlie. Ja, so weit, so gut. Das wollte ich euch mal oder euch daran teilhaben lassen. Fand ich sehr schön. Freue mich auch sehr darauf. Und ja, jetzt haben wir fast schon die 50 Minuten voll. Das soll es an der Stelle erstmal sein, von meiner Stelle. Ja, freue mich auch weiterhin über jedes Feedback von euch. Es ist eine recht große Anteilnahme mittlerweile. Und ja, sorry, dass es so lange gedauert hat, bis jetzt die neue Folge kam. Aber es wird jetzt sicherlich auch wieder in regelmäßigen Abständen neuen Stoff geben. Habe auch einiges geplant, auch mit Gästen. Und ja, Ranga Yogeshwar hat jetzt leider abgesagt, aber den kriegen wir irgendwie auch noch dazu. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Macht's gut, Nachbarn.